Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Schnelle Schritte, immer schneller werdend. So donnert er los. Er rennt auf dieses Sprungbrett zu und auf diesen querstehenden Kasten und springt ab und donnert krachend dagegen. Es ist Sportunterricht. Es soll Noten geben. Und der Sportlehrer sagt ganz trocken, 6+ für den Anlauf. Nach ihm bin ich dran. Ich weiß auch, ich habe wenig Chancen, über diesen Kasten drüber zu springen. Einfach kein Geschick dafür. Ich renne los. Die letzten Meter, denke ich, soll ich jetzt genauso meine Kniescheiben ruinieren, indem ich gegen diesen Holzkasten springe? Und so mache ich so ein bisschen langsam und springe so gegen den Kasten, wie mein Vorgänger auch. Der Sportlehrer ganz trocken. Für diesen Anlauf gibt's keine 6+. Ja, so ist das. Mach's gnädig. Mach's gnädig, gib ihm einen Punkt dafür, dass er es versucht hat. Das ist manchmal unsere Vorstellung von Gnade. Oder jeder andere Lehrer in seinem Fach, der so gönnerhaft dem Schüler sagt, komm, ich gebe dir darauf jetzt eine 4, das rettet dir die 5 ins Zeugnis. Mach es gnädig. Das ist so manchmal unsere Vorstellung von Gnade. Landläufig hat sich das so eingebürgert. Mach es gnädig. Drück ein Auge zu. Manchmal ein bisschen beschönigend. Ein resigniertes Abfinden damit, dass es halt nicht so ist, wie es sein sollte. Manchmal importieren wir solche Gedanken auch im christlichen Bereich. Vor Jahren gab es ein Lied, das dann gern gesungen wurde, so schöne eingängige Melodie. So wie ein altes Haus im Licht der Straßenlampe wirkt und dadurch manche Hässlichkeit verbirgt. Ja, das ist unsere Vorstellung von Gnade. Gott rückt uns ins rechte Licht, dass man nicht so genau sieht, wo es nicht stimmt, wo der Winkel nicht passt, wo die Risse sich zeigen und der Putz abblättert und alles schön beleuchtet und dann sieht es doch ganz gefällig aus. Ist das Gnade? Herr, mach es gnädig, schau nicht so genau hin und nimm es doch positiv wahr, wenn ein bisschen was Gutes da ist. Eine spannende Frage. Was ist Gnade? Ich lese uns dazu einen Abschnitt aus dem Römerbrief. Er geht so über 2 Kapitel. Es ist so das Ende von Kapitel 5 und der Anfang von Kapitel 6. Durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen gerieten alle in die Gewalt der Sünde. Ebenso werden auch durch den Gehorsam eines einzigen alle vor Gott gerecht sein. Das Gesetz kam erst nachträglich hinzu, um die Verfehlungen schwerwiegender zu machen. Wo aber das Maß der Sünde voll war, da ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Die Sünde übte ihre Herrschaft mit Hilfe des Todes aus. Genauso wird die Gnade ihre Herrschaft entfalten, indem sie gerecht macht. So führt die Gnade zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir ja tot. Wie könnten wir da noch weiter in ihr leben? Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, die sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Und wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, wie wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Einige herausfordernde Wahrheiten über Gnade finden wir in diesem Abschnitt. Gnade befreit zum Leben. Man könnte es auch überschreiben, und ich habe erst damit überlegt, aber es klingt für mich so ein bisschen negativ, aber man könnte auch sagen, hier werden zwei Wege beschrieben, die Gnade Gottes zu verpassen. Der erste Irrweg, der uns hier begegnet, der ist damals wie heute weit verbreitet. Den Irrweg, man könnte es oft jetzt genannt, die Gesetzlichkeit. Man versteht das manchmal ganz falsch. Ich nenne es mal die Münchhausen-Methode. Am eigenen sündigen Schopf mit der eigenen Kraft aus dem Sumpf ziehen. Wir Menschen sind irgendwie unheilbar religiös. Manche von uns sind gesetzlich versichert, eine Krankenversicherung. Wenige sind infiziert, aber ich fürchte, gesetzlich infiziert sind wir als Menschen von Haus aus. Wir denken, wir müssten Gott etwas bringen, damit er uns retten kann. Er würde darauf warten, dass wir gewissermaßen uns schon halb aus dem Sumpf herausziehen am Schopf und dann rettet er uns. In dieser Vorstellung werden zwei Dinge verhängnisvoll ignoriert. Zum einen übersehen wir dabei diese tödliche Tragödie der Sünde. Sünde ist viel mehr als eine Delle im Lack, sondern ein Totalschaden. Sünde ist das Verhängnis, das uns das Leben kostet. Sünde bringt den Tod. Und wenn wir das Ausmaß der Sünde nicht erkennen, dass wir in unseren besten Wünschen, mit den besten Vorsätzen, mit den besten Absichten und Anstrengungen, mit unserer Selbstbestrafung und unseren, was wir uns alles selber auferlegen, weil wir damit letztlich immer wieder scheitern, zeigt das nur, dass Sünde nicht mit unserer Kraft zu überwinden ist. Der Irrweg der Gesetzlichkeit übersieht das tödliche Ausmaß der Sünde. Und deswegen führt es auch dazu, dass das wahre Ausmaß der Gnade nicht erkannt wird. Gnade, das wird sozusagen zum Tauschartikel. Ich tue ein bisschen was und dann gibt Gott mir das, was ich nicht ganz schaffe. Ich gebe dir die 4, das rettet dir die 5 ins Zeugnis. Dann bist du nicht ganz ungenügend, wenn du das Zeugnis nach Hause bringst. Gnade als Tauschartikel. Er hat sich wenigstens angestrengt, dann retten wir ihn. Die Bibel zeigt uns auch hier in diesem Abschnitt und in manchen anderen Kapiteln einen weit anderen Begriff von Gnade. Gnade ist, dass wir nichts können, nichts zustande bringen, was vor Gott Bestand hätte, weil unser ganzes Denken, unser Wollen, unser Leben in Mitleidenschaft gezogen ist und nicht vor Gott bestehen kann. Der Irrweg der Gesetzlichkeit denkt zu klein von der Sünde und deswegen zu klein von der Gnade. Gnade ist der freie Entschluss Gottes, von dem mein Leben abhängt. Gott erbarmt sich grundlos über mich, weil ich es nicht schaffe. Und er wartet nicht darauf, bis irgendetwas an mir liebenswert ist, sondern er wendet mir seine Gnade zu, weil ich sonst verloren wäre. Gnade ist der unverdiente Freispruch, der Jesus das Leben gekostet hat. Gnade ist das, was mich rettet und das, was mich allein retten kann. Und an der überwältigenden Größe der Gnade zeigt sich, wie abgrundtief die Sünde war. Das ist immer wieder in der Geschichte der Kirche so ein wichtiger Moment, wenn einfach wir neu entdeckt haben, wenn das gesetzliche Religiöse in uns so Überhand gewonnen hat und wir die Barmherzigkeit Gottes so als Tauschgeschäft verstanden haben, dass Menschen ganz neu entdeckt haben, es ist die unverdiente Barmherzigkeit Gottes, die uns rettet. Je größer die Sünde ist, desto größer leuchtet die Gnade auf. Und dieser Vers, der hat es ja in sich. Wo das Maß der Sünde voll war, ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Und nun könnte man fragen, und Paulus greift diese Frage auf, die vielleicht tatsächlich Menschen gestellt haben. Wie denn? Heißt das jetzt, je mehr wir sündigen, desto überwältigender und beeindruckender und mitreißender wird die Gnade Gottes sein? Ist das, was er hier wiedergibt, eine ernsthafte Überlegung, die Menschen anstellen könnten? Sollen wir tatsächlich umso mehr sündigen, damit umso mehr deutlich wird, wie barmherzig Gott ist? Oder ist es vielleicht doch nur eine billige Ausrede? Die billige Ausrede, wenn Gott so großzügig vergibt, dann kommt es doch überhaupt nicht an, was diese Gnade in meinem Leben verändern sollte. Dann kommt es auf ein paar Sünden mehr oder weniger doch gar nicht mehr an. Gern wird in diesem Zusammenhang Martin Luther zitiert, der seinem Freund Philipp Melanchthon mal geschrieben hat oder gesagt hat, sündige tapfer, aber freu dich auch umso tapferer an der Gnade in Christus. Hat Luther hiermit gesagt, okay, je mehr du sündigst, desto mehr kann Gottes Gnade und Gottes Liebe an dir deutlich werden. Es ist wie so manches Mal, wir reißen Dinge gern aus dem Zusammenhang. Luther hat seinen Freund Melanchthon hier keineswegs zum leichtfertigen Umgang mit der Sünde ermutigt, sondern es war wohl so, dass Melanchthon sehr zögerlich war und aus lauter Angst, er könnte eine falsche Entscheidung treffen, lieber gar keine treffen wollte. Und wo Luther ihm deutlich machen wird, du wirst, wenn du Entscheidungen triffst, auch mal daneben liegen. Aber du wirst auch mal Fehler machen. Aber wenn wir aus der Barmherzigkeit Gottes leben, dann dürfen wir auch beherzt Entscheidungen treffen. Und dann wird Gott nicht seine Barmherzigkeit von mir abziehen, wenn ich im besten Wissen auch mal einen Fehler gemacht habe. Deswegen sagt er, sündige tapfer und freu dich umso mehr auch an Christus und an seiner Gnade. Nein, Luther als Kronzeugen anzuführen, da würden wir ihm gewaltig gegen seinen Geist, gegen seine Absichten reden. Deutlich wird Paulus, auf keinen Fall, sagt er, das kann doch nicht sein, dass man die Gnade Gottes annimmt und dann so weiterlebt, als wäre nichts gewesen. Und er macht das deutlich an einigen Argumenten. Er macht deutlich, diese Gnade Gottes ist das Ergebnis eines geradezu unvorstellbaren Tauschs. Jesus erleidet den Tod, den ich verdient habe. Und ich bekomme dafür das Leben, das ihm zusteht. Er tauscht meinen Tod gegen sein Leben. Das ist der Preis der Gnade. Gnade ist der Freispruch, der Jesus das Leben gekostet hat. Dietrich Bonhoeffer spricht in diesem Zusammenhang von diesem bekannten Wort von der billigen Gnade und sagt, die Gnade kann niemals billig sein, weil sie Gott das Wertvollste gekostet hat, was er hat, seinen Sohn. Deswegen kann Gnade niemals billig sein. Gnade wird sich auswirken. Gnade ist nicht etwas, was ein Ereignis, was weit von uns weg passiert, dass wir gedanklich zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, ich habe diese Gnade angenommen und im Übrigen gehen wir jetzt zur Tagesordnung über. Nein, es ist eine Tatsache, die mein Leben unmittelbar betrifft. Paulus verbindet es damit und sagt, ihr habt bei der Taufe Jesus in euer Leben eingeladen. Ihr habt euer Leben ihm übereignet. Taufe ist dieser Rollentausch. Wenn ein Mensch sagt, ich möchte zu diesem Jesus gehören, der sein Leben für mich gelassen hat, dann findet dieser Tausch statt. Für mich gilt diese Verheißung, das Leben, das in Jesus ist. Und er hat meinen Tod, den ich durch die Sünde verdient habe, auf sich genommen. Das ist Gnade. Gnade heißt, ich darf anders leben. Mein Leben wird verändert. Paulus ist dafür selber ein gutes Beispiel. Er ist im Neuen Testament der vehementeste Verfechter, der diese Botschaft von der Gnade Gottes in Jesus überall verteidigt. Zugleich sagt er aber auch, was ich bin, bin ich durch Gottes Gnade, aber seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Weil er überzeugt ist, dass wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes zutiefst erfassen, was das für uns heißt, wird das unser Leben mehr umkrempeln als alle gesetzlichen Appelle, mehr als alle guten Vorsätze, mehr als alle Gesetze, die wir einander auferlegen und wofür wir einander zwingen wollen. Gnade wird uns verändern. Und wie geschieht das? Nun, das wäre ein weiteres Thema. Glauben. Glauben, so wie Gnade mehr ist als eine weit entfernte Tatsache, ist Glauben mehr als ein gedankliches zur Kenntnis nehmen. Glauben heißt doch, ich handle im Vertrauen auf Tatsachen, die ich noch nicht mit meinen Augen sehen kann. Ich verlasse mich darauf, dass das gilt. Ich verlasse mich darauf, dass er mich hält. Und wenn er mir das zusagt, dass er in mir die Kraft wirkt, anders zu leben, eine Gewohnheit nach der anderen, eine Sünde nach der anderen, auch mal hinter mir zu lassen, dann darf ich das im Vertrauen tun. Aber wie gesagt, das wäre noch ein weiteres Thema. Gnade befreit zum Leben. Gnade ist kein billiges Vertrösten, sondern ein Leben von einer anderen Wirklichkeit. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.